Deutschlandradio Kultur. Breitband. Magazin für Medien und digitale Kultur.
Heute mit Vera Linz.
Und Markus Richter, herzlich willkommen. Das Internet weint. So könnte man all die Aufsätze, Aufrufe, Essays, Tweets und sonstige Statements zusammenfassen, die derzeit die Runde machen von enttäuschten Netzenthusiasten. Das Internet ist kaputt, es geht nicht mehr, wir werden überwacht und nichts damit Freiheit und Demokratie im Netz. Es ist schlimm.
Ja, aber wir haben jemanden getroffen, der überhaupt nicht traurig ist. Hört auf zu weinen und stellt euch auf die Füße, hat uns kein geringerer als der US-amerikanische Science-Fiction-Autor Bruce Sterling gesagt. Eigentlich steht Sterling ja eher für Dystopien, zumindest ist er damit bekannt. Geworden. Doch als wir ihn zu seiner Sicht auf die Zukunft des Internets befragt haben, zeigte er sich durchaus fröhlich pragmatisch.
Hocherfreut darüber, was mit dem Internet alles geht, sind auch die Bewohner der größten Armensiedlung Lateinamerikas, der brasilianischen Favela Rocinha. Denn erstmals können sie sich mit ihren Handys untereinander vernetzen und wir haben uns das näher angeschaut.
Ja, und zum Ende dieser Sendung fliegen die Fetzen und zwar wegen des Videos der jungen Poetry-Slammerin Julia Engelmann, das jede Menge Sprüche mit Kalenderblatt-Optimismus enthält und das inzwischen 4 Millionen User angeklickt haben. Viele hat das Video berührt, was gleichzeitig wiederum viele erzürnt hat und zu endlosen Debatten im Netz führte. Und diese, es ließ sich leider nicht verhindern, haben nun auch bei Breitband ihren Platz gefunden.
Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, aber es gibt natürlich auch noch Netzmusik in dieser Sendung, zusammengestellt von Vivian Perktovic. Wir beginnen mit dem Münchner Elektrokrawallisten von Schlachthof Bronx. Die haben in dieser Woche nämlich 3 Remixe ins Netz gestellt, um ihre kleine US-Ostküstentour in Washington, New York und Miami zu promoten. Und daraus hören wir zuallererst das Stück Negra Linda.
Den US-Amerikaner Bruce Sterling könnte man als Futurist bezeichnen. Er gilt als Mitbegründer des Cyberpunk, eines dystopischen, von Gewalt und Pessimismus geprägten Science-Fiction-Genres in der Literatur. Darin wird eine Welt skizziert, in der Großkonzerne herrschen und Technologie stets dazu dient, Menschen zu überwachen und zu kontrollieren. Eine Welt, so könnte man meinen, die in vielen Aspekten sehr real geworden ist.
Da ist es natürlich sehr spannend zu erfahren, wie Bruce Sterling den Frust, der sich vor allem in der deutschen Internetgemeinde breit gemacht hat, bewertet. Ist das Netz wirklich kaputt, wie Sascha Lobo und andere Netzvordenker meinen? Das Interview mit Bruce Sterling hören wir gleich. Vorher aber stellt uns Christian Grasse, den Science-Fiction-Autor, etwas genauer vor. Fly me to the moon and let me play among
Als Neil Armstrong im Sommer 1969 als erster Mensch die staubige Oberfläche des Mondes betrat, war Bruce Sterling gerade 15 Jahre alt. Eine Ära, in der Zukunft gemacht wurde. Alles schien möglich, sogar die Zerstörung der Menschheit. Ein Nährboden für Science-Fiction und Fantasy, an dem sich auch der junge Texaner labte. Kein Wunder also, dass sein erster Roman Involution Ocean aus dem Jahr 1977 in einer fremden Welt spielt. Der menschenfeindliche Staubplanet Null Aqua bietet nur einen einzigen Reiz, Synzophin. Eine Droge, die dabei hilft, die düstere Wirklichkeit in Sterlings Welt zu ertragen.
I'm calling, I'll take it, and I'll put them with the strangers, man. I only get pictures 4 times a year, and I need to see.
Auch sein zweiter Roman, The Video Kid, erschien 1980, führt den Leser auf einen fremden Planeten und erzählt die Geschichte von Artie. Ein Junge, der seinen modifizierten Körper im blutigen Kampf mit anderen misst und sich dabei filmt. Die brutalen Videos machen ihn zum Popstar. Schon die ersten Bücher von Bruce Sterling machen deutlich, was ihn bis heute fasziniert: Medien, Technologie, Umwelt und Gesellschaft. Dabei geht sein Blick jedoch nicht nur in Richtung Zukunft. Ihn interessiert vor allem das Was wäre wenn. Mit seinem Cyberpunk-Kollegen William Gibson entwarf er 1990 in Die Differenzmaschine eine kontrafaktische Realität, in der es nicht die Elektro- und Transistortechnik ist, die unsere Welt nachhaltig prägt, sondern die Mechanik und vor allem die Dampfmaschine. Die Welt der Fantasy und Science Fiction hat Sterling heute weitestgehend hinter sich gelassen und entwirft lieber Konzepte für eine reale Zukunft. Er engagiert sich für Umweltschutz und verfasst journalistische Arbeiten. Für das US-Magazin Wired bloggt Sterling unter dem Titel Beyond the Beyond, fernab des Jenseits. Dort beackert er Themen rund um Design, Architektur, Computer, eben alles, was die Welt von morgen formt. Denn die Zukunft, sagt Bruce Sterling, ist ein Schieberegler. Auf der einen Seite ist die Utopie, auf der anderen die Dystopie. Und wo die Reise hingeht, liegt ganz allein bei uns.
I think the proper attitude is neither optimism nor pessimism, it's engagement. That's what really matters.
Bruce Sterling war das. Das Zitat stammt aus dem Elektrischen Reporter und hier haben wir ihn gehört in einem Beitrag von Christian Grasse.
Ja, und heute Morgen haben wir Bruce Sterling in Berlin getroffen und ich finde, Markus, er hat all den Internetfrustrierten hierzulande ganz schön Pfeffer gegeben eigentlich.
In der Tat, und er hatte auch irgendwie gar kein Mitgefühl für die Leute, die jetzt irgendwie deprimiert sind, weil das Internet kaputt ist. Eher ganz im Gegenteil.
Ja, wir haben ganz schön viel gelacht.
In der Tat.
Überraschenderweise übrigens, denn in seinen frühen Büchern beschreibt Sterling ja eine düstere, fiktionale Zukunft und deshalb haben wir ihn zuerst gefragt, welche Zukunftsvision ihm persönlich am meisten angetrieben hat.
Der Antrieb kann ja auch ein ganz anderer sein. Also wenn man etwas über eine sehr düstere Welt schreibt, also wenn es im amerikanischen Maßstab geht, dann ist es ja nicht so, dass man selber auch so düster denken muss. Weil wenn man wirklich glaubt, alles sei düster, wo bliebe dann noch der Antrieb?
Es ist ja so, dass Bücher müssen einen Konflikt behandeln. Es muss dort um Gefahr gehen, es muss um Probleme gehen, die in irgendeiner Form gelöst werden können. Und natürlich können die auch dunkel oder düster sein. Und ich nehme natürlich gerne Protagonisten, die entweder leiden oder triumphieren, die sozusagen sich schon wirklich in einer Sackgasse befinden, fast an die Wand gedrückt werden, damit auch letztendlich eine emotionale Situation entstehen kann. Sonst ist es nicht interessant, ein Buch zu schreiben.
I don't want it to be vague, I want it to be dramatic. Dieser positive Ausblick aufs Leben hat vielleicht auch viele Menschen angetrieben, die haben sich im Internet engagiert und haben geglaubt, dass hier eine neue Form der Demokratie entstehen kann. Haben Sie jemals an diese digitale Ideologie geglaubt, daran, dass mehr Demokratie, mehr Transparenz, mehr Beteiligung möglich ist im Internet?
Well, I was certainly familiar with the people who had ideas of that kind.
Nun, natürlich kenne ich Menschen, die so denken, und ich war immer sehr an solchen Menschen interessiert, aber solche Ideen entwickeln sich natürlich auch und sie sind typisch für die Linke im Westen. Die Linke hat immer an eine Form von sozialer Demokratie geglaubt und heute tut sie das in einem digitalen Kontext. Aber diese Ideen werden niemals verschwinden. Es gibt sie seit den kommunalen Vorstellungen aus dem 18. Jahrhundert, die man damals hatte. Es gibt Gesellschaften, in der es besser funktioniert und es gibt Gesellschaften, wo diese Ideen eben weniger gut funktionieren. Aber sie sind ein Teil von uns.
That aspiration is part of the human condition.
Aber diese Bewegung hat dem Internet, den digitalen Bewegungen sozusagen die innewohnende Eigenschaft zugeschrieben, dass sie mehr Demokratie bringen kann. Einfach weil man sich vielleicht da austauschen kann, weil man vielleicht abstimmen kann, weil vieles viel transparenter sein kann. Haben Sie dem Internet auch diese Eigenschaften zugeschrieben?
I'm always interested in social theories of this kind.
Nun, mich haben solche sozialen Themen natürlich immer sehr interessiert, auch wenn ich selber sehr viel pragmatischer da herangehe. Und wenn es solche Gruppen gibt, die etwas teilen wollen, wie zum Beispiel WeShare jetzt in Frankreich, die an eine kollaborative Form des Konsums glauben, dann frage ich immer, wo seid ihr? Wo seid ihr genau verortet? In der Nähe von welchem Ort befindet ihr euch überhaupt? Weil das ist erstmal wichtig, diese Ideen von kollaborativem Konsum. Und das ist ja alles sehr schön. Das ist aber auch eine Form von Zeit. Science Fiction. Und als erstes frage ich mich immer, wo wird das gezeigt? Wo findet das statt? Wo ist hier die Demo? Und heutzutage gibt es eben Leute, die an Ecuador glauben und die glauben, man könnte in Quito, eine Art Welthauptstadt, eine Art digitales Zentrum der Vernetzung einrichten. Also ich bin da eher skeptisch, aber natürlich werde ich niemals irgendjemanden entmutigen, der daran glaubt. Und wenn es stattfinden würde, wäre ich der Erste, der ins Flugzeug steigt, um dahin zu fliegen.
What if it did work? I would go on the first plane.
Wir reden in Breitband mit dem Science-Fiction-Autor Bruce Sterling. Herr Sterling, Edward Snowden hat die Überwacher quasi mit ihren eigenen Waffen geschlagen. Er hat genau die technische Infrastruktur ausgenutzt, die die Überwachung erst ermöglicht hat. Ist das die Zukunft, dass wir die Technologien, die gegen uns verwendet werden, benutzen, um uns zu befreien?
I agree, there's a certain ironic and poetic.
Nun, da ist natürlich eine Ironie, da ist eine gewisse Poesie, diesen Aspekt, diesen literarischen Aspekt, den sehe ich durchaus. Aber vergessen wir nicht, Snowden ist ein Dissident, der abgehauen ist, nicht mehr. Das wäre genauso, als würde man jetzt Solzhenitsyn, der das System des Gulags erst einmal aufgedeckt hat, in Solzhenitsyn jemanden sehen, der es geschafft hat, die ganze Sowjetunion zu besiegen. Also er war einfach nur ein Typ, der gewisse Aufzeichnungen gemacht hat und dann gab es auch andere Aufzeichnungen über den Gulag. Aber da besteht ja überhaupt keine Gleichheit. Und Snowden ist ein Dissident und ihm steht ein ganzer Apparat gegenüber. Und ein Dissident kann niemals gegen einen ganzen Apparat gewinnen. Der ist nur ein Typ, der uns eben jetzt in der Zivilgesellschaft relativ sympathisch ist und der uns gefällt, weil er gewisse Geheimnisse offenbart hat, die es eben gab. Aber es ist wirklich ein total falscher Vergleich. Ich kann heute nicht mit einem Laptop gegen die NSA kämpfen, die ein ganzes Datenzentrum in Utah hat. Also das ist eine etwas dumme Idee. Ehrlich gesagt.
But it's also silly. That's a silly idea.
Die NSA als übermächtige Macht. Gerade in Deutschland schlagen jetzt debattenhohe Wellen, die von einem kaputten Internet sprechen. Und alle Hoffnungen sind verloren an eine vernetzte, funktionierende Welt. Können Sie uns diesbezüglich vielleicht trösten?
I'd be happy to console you on that line, actually.
Also ich tröste gerne. Ich glaube, die Deutschen sehen das alles ein bisschen zu düster. Viele Sorgen mögen ja berechtigt sein. Das hat wahrscheinlich auch was mit deutscher Geschichte zu tun. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ihr Deutschen wart in eurer Geschichte schon sehr viel übler dran. Und dieses Heulen in euer Bier, das steht euch jetzt nicht besonders gut. Also Berlin gehört wahrscheinlich zu den einzigen Hauptstädten, wo heutzutage noch etwas laufen kann, wo man wirklich noch etwas verändern kann, wo man Probleme lösen könnte, ganz anders als in London. In Paris oder Italien, wer fährt überhaupt noch nach Italien? Und in Washington, das können wir ganz vergessen, da findet derzeit ein politischer Kampf statt, von dem eigentlich nur die reichsten Männer in den USA profitieren, die das Land sozusagen in der Tasche haben. Aber die Frage ist natürlich, was kann Deutschland jetzt wirklich tun? Es ist doch eigentlich das einzige Land, was als politisches Zentrum noch in der Lage ist, Dinge zu verändern. Bloß, wenn
wenn man von Spionage redet, natürlich ist Deutschland ausspioniert worden. Und da kann man sich wirklich fragen, was ist das für ein Handel, wenn man ausspioniert wird und nichts dafür bekommt. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass Deutschland für Spionage sehr verantwortlich ist, genauso wie Schweden oder Frankreich. Also es ist ein bisschen naiv, jetzt einfach nur rumzuheulen und zu leiden. Und dieser Kim.com, der da in Neuseeland sitzt, das ist ein Typ und ihr seid 80 Millionen Deutsche. Also jetzt heult nicht so viel rum. Ihr seid eins der reichsten und mächtigsten Länder überhaupt und stellt euch mal hin. Und ihr mögt historische Gründe haben, rumzuheulen, aber die sind jetzt auch mal, ist jetzt auch mal Zeit, wieder auf den eigenen Füßen zu stehen.
But I would encourage you to like get on your feet.
Sie sagen, stellt euch auf die eigene Füße, und Sie haben auch in einem Ihrer Bücher das Motto ausgegeben, Engagement statt Pessimismus oder Optimismus, das ist das, was zählt. Was genau meinen Sie damit? Was sollte man tun?
I don't like to use the terms optimism or pessimism because I think they just get in the way.
Also ich mag solche Begriffe wie Optimismus und Pessimismus nicht. Sie stehen einem einfach nur im Weg. Mir geht es eher um gelebte Erfahrung. Ich bin da wohl eher noch so ein 89er. Und Entwicklungen oder Bewegungen wie die Charta 77 in Osteuropa waren sehr wichtig für mich. Und vergesst nicht, dass halb Deutschland mal Osteuropa war. Ihr wisst etwas über einen Polizeistaat, über Polizeiüberwachung. Und ihr wisst auch, wie man sie besiegen muss. Ihr habt eine neue Ordnung geschaffen und Begriffe wie Optimismus und Pessimismus passen da einfach nicht hinein. Und das Integrieren der sogenannten neuen Bundesländer, das war sicher schwierig und es war auch nicht einfach, dann nicht mit dem Vorwurf der Besser-Wessis konfrontiert zu werden. Aber wir müssen jetzt einfach anschauen, wo ihr steht in Deutschland. Macht etwas aus eurer Situation, entwickelt neue Denker, entwickelt neue Thinktanks und hört auf davon zu reden, dass das Internet sich balkanisiert. Also ich weiß was vom Balkan, ich komme aus dem Balkan, ich habe viel Zeit in Belgrad verbracht, also das kann man nun wirklich überhaupt nicht vergleichen. Und die deutsche Politik mag vielleicht nicht die beste der Welt sein, aber es ist mit Abstand auch nicht die schlechteste der Welt. Ihr habt hier demokratische Wahlen, eine relativ freie Presse, ihr könnt gut organisieren, ihr seid sehr präzise, ihr seid nicht Belgien, verdammt nochmal, ihr seid ein großes Land, also wacht endlich auf, kommt in der Realität an, in den 10er Jahren des 21. Jahrhunderts.
The mid-20-teens, and get to work!
Bruce Sterling im Deutschlandradio Kultur in der Sendung Breitband ruft uns zum aktiven Mitmachen auf. Wir möchten nochmal in andere alternative Realitäten abdriften. In Ihrer Differenzmaschine haben Sie ja zum Beispiel eine Welt entwickelt, in der Mechanik und Dampfmaschinen die Welt erobert statt Digitaltechnik. Gäbe es in dieser Welt auch einen Snowden-Skandal und Massenüberwachung?
My friend William Gibson and I did collaborate on this book.
Also, als ich mit meinem Freund William Gibson Differenzmaschine geschrieben habe, da haben wir letztendlich über digitale Entwicklung und über die digitale Politik geredet. Wir haben es nur ins viktorianische Zeitalter zurückversetzt, aber es handelte sich um einen digitalen Überwachungsstaat. Es handelte sich um einen Einparteienstaat, in dem die Geheimpolizei eine ganz wichtige Rolle spielt und alle ausspioniert. Und Spionage hat es eben immer gegeben. Es ist das zweitälteste Gewerbe der Welt nach der Prostitution. Es gab dann sofort einen, der zur Polizei gerannt ist und die Leute verpfiffen hat. Also ich denke nicht, dass Fiktion irgendwelche Lösungen anbieten kann. Sie kann nur helfen, Diskussionen anzustoßen. Also noch ganz kurz etwas zur NSA. Ich kenne viele Mitarbeiter der NSA und die waren immer sehr lieb, sehr freundlich, sehr offen mit mir und höflich und auch sehr respektvoll. Ich glaube, sie hielten mich immer für einen von ihren, zumindest einer, der sie eben versteht, weil es ist nicht einfach, Spion zu sein. Es ist nicht einfach, dieses Doppelleben zu führen. Man fühlt sich so ein bisschen, als sei man ein Drogendealer oder eine Prostituierte. Und lesen Sie einfach die Bücher von Jean Le Carré. Da wird das beschrieben, die Kondition des Spions. Und ich will sie auf keinen Fall dämonisieren. Das sind intelligente Menschen. Wahrscheinlich sind NSA-Mitarbeiter auch meine Leser. Und wir sind eine globale Supermacht. Wir brauchen Spione. Wir haben Spione. Und wir haben wahrscheinlich mehr Spione als europäische Staaten, einige europäische Staaten Einwohner haben. So sind wir nun mal.
We've got more spies than some European nations have citizens. That's who we are.
Eine letzte Frage. Wofür wird man in Zukunft das Internet ohne Reue, unbeschwert, uneingeschränkt nutzen können? Was meinen Sie?
Well, I think you may have to let that idea go.
Nun, von dieser Idee müssen wir uns jetzt langsam wirklich verabschieden. Das ist eine altmodische Frage. Diese Datenautobahn, die, von der wir alle geträumt haben, die gibt es so nicht mehr. Das war vielleicht das Internet vor 20 Jahren. Aber was uns heute beschäftigt, Amazon oder Google oder Facebook oder Apple, Microsoft, die sind alle nicht das Internet. Und vergessen wir nicht, die NSA ist sehr viel älter, als es das Internet ist und hat schon lange vor dem Aufbau des Internets existiert. Wir leben jetzt in einem postdigitalen Zeitalter. Wir haben einfach eine neue Situation. Wir haben ein neues Bett und in diesem neuen Bett müssen wir jetzt schlafen. Und alles andere, das sind Ideologien aus den 1990er Jahren. Und das ist wirklich lange her. Und man muss die Toten irgendwann auch mal begraben und sich von altmodischen Ideologien befreien. Und heute gibt es ganz andere Fragen, ganz andere Begriffe wie Computing, industrielles Internet, Daten werden anders übertragen, nämlich über Telefon, über das Breitband. Das hat mit Internet gar nichts mehr zu tun und es ist einfach ein neuer Tag angebrochen. Und wenn wir über die Geheimdienste reden, die bisher das Internet heimlich überwacht haben und heute ist es die Polizei, die das eben wenigstens offen tut, dann ist das ja irgendwo auch ein Fortschritt. Das ist ja besser, als heimlich von Spionen überwacht zu werden. Das zeigt irgendetwas von einer neuen politischen Reife. Und während das Ganze hat natürlich auch wirklich komische Aspekte, über die man dann auch schreiben kann. Und während das Internet in den USA eben aufgebaut wurde und die USA mächtig machte, gab es Staaten, die damals noch keine Rolle gespielt haben, die heute sehr viel wichtiger geworden sind. Und Silicon Valley hat einfach ausgedehnt. Kalifornien, der ganze Goldrausch, der ist jetzt vorbei. Die haben jetzt mit einem Klimawandel zu kämpfen. Die müssen zusehen, dass sie nicht abbrennen. Und diese Führungsrolle ist jetzt eben gelaufen. Und wir sollen uns von diesen Ideologien wirklich verabschieden, vom Wired Magazine von 1991. Das zeigt letztendlich nur, wie alt du bist. Und wir sollen junge Leute ranlassen, die einfach neue Ideen haben. Und fangen wir doch eigentlich wieder neu an.
Get some young people around. Ask the digital natives what to do. Let it go and like start again.
Science-Fiction-Autor Bruce Dorling mit einem erfrischend anderen Ausblick auf die Zukunft des Internets.
Wir bedanken uns für dieses Gespräch und wir bedanken uns auch bei unserem Kollegen Jörg Taschmann für die Übersetzung. Leatherette ist das. Der Track heißt D&T und ist auf einer Label-Compilation von Ninja Tunes zu finden und die kann kostenlos heruntergeladen werden. Das britische Label bedankt sich damit für 200.000 Facebook-Fans.
Breitband, Medien und Meinungen.
Ja, und die bringt uns heute Julia Eickmann. Hallo.
Hallo.
Also Jule, eigentlich kann in dieser Woche ja nichts schiefgehen, es kann nur gute Nachrichten geben, denn kein Geringerer als der Papst hat dem Internet seinen Segen gegeben, anlässlich des Welttags der sozialen Kommunikationsmittel, der allerdings erst in ein paar Monaten stattfindet, aber wir wollen da nicht so kleinlich sein, hat Franziskus gesagt, das Internet sei ein Geschenk Gottes. Also was kann da noch schiefgehen in dieser Woche?
Ja, man muss eben auch das Kleingedruckte lesen und da räumt Ed Pontifex ein, dass es ein Geschenk Gottes mit Risiken sei. Also zum Beispiel könnten böse Menschen einem die E-Mail-Adresse mopsen. So geschehen in dieser Woche, beziehungsweise eigentlich schon weit davor. Aber das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, hat am Dienstag bekannt gegeben, dass von nicht weniger als 16 Millionen Nutzerkonten die Passwörter in die falschen Hände gelangt sind. Ja, die entsprechenden Mail-Adressen sind der Behörde bekannt. Wie sie in ihre Hände gelangt sind, wissen wir allerdings leider nicht. Wohl aber, dass sie dort bereits seit 4 Wochen warm und trocken lagern. So lange hat das BSI nämlich gebraucht, um gemeinsam mit der Telekom eine Webseite einzurichten, auf der Bürger testen können, ob sie von dem Datenklau betroffen sind. Auf sicherheitstest.bsi.de kann man seine Mail-Adresse angeben und soll dann eine Antwort bekommen, ob dieses Nutzerkonto geknackt wurde oder eben nicht. Problem. Das BSI hat offenbar nicht damit gerechnet, dass ein so reges Interesse an dieser Webseite bestehen würde. Die Seite brach andauernd unter dem Ansturm der Besucher zusammen, quasi eine Denial-of-Service-Attacke aus der eigenen Bevölkerung. Und die Antwortmails, die eigentlich innerhalb von Minuten eintreffen sollten, steckten zeitweise für Stunden im Stau.
Ist natürlich ein etwas trauriges Bild, das das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik da abgegeben hat. Aber der Innenminister will doch jetzt persönlich dafür sorgen, dass es mit der Behörde bergauf geht, oder?
Ja, genau. Ein Gutes hätte das Desaster dann für das BSI wenigstens. Im Rahmen der Veröffentlichung des millionenfach Adressklaus hat Bundesinnenminister Thomas de Maizière mehr Geld und mehr Personal für die Behörde versprochen. Er sagte aber auch, dass das alleine nicht reichen würde, um ausreichenden Datenschutz zu gewährleisten. Dazu brauche es eine umfassende Datenschutzregelung auf europäischer Ebene, auf die man sich allerdings vor der Europawahl im Mai nicht mehr werde einigen können, wie de Maizière erklärte.
Wir wollen auch nicht, dass über eine europäische Regelung unser hohes Datenschutzniveau abgesenkt wird. Wir brauchen für solche Gesetze in Deutschland auch einige Zeit und das gilt für Europa erst recht. Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit.
Ja, andere Medien, darunter der Spiegel, hatten allerdings auch schon berichtet, die Bundesregierung würde bei der neuen europäischen Datenschutzregelung absichtlich auf die Bremse treten. Und der Grünen-Abgeordnete Jan-Philipp Albrecht schreibt auf Twitter, für die erneute Verzögerung der europäischen Datenschutzrichtlinie ist vor allem die deutsche Bundesregierung verantwortlich. Das sei eine schlimme Tatsache.
Ob es jemals etwas wird mit dem Datenschutz auf europäischer Ebene, darüber werden wir also die Hörer auf dem Laufenden halten. Übrigens auch darüber, ob es Facebook vielleicht bald nicht mehr geben wird, denn so wollen Forscher der Universität Princeton herausgefunden haben, das Ende ist in Sicht, oder?
Ja, die beiden Wissenschaftler Speckler und Canarella haben ein mathematisches Modell auf das Online-Netzwerk angewendet, das sonst auch für die Vorhersage der Ausbreitung von Seuchen genutzt wird. Die Details sind hochkompliziert und um es kurz zu machen, unter Verwendung von Google-Suchdaten und Nutzungstrends gelangten die Forscher zu folgendem Ergebnis. Das mit mehr als 1 Milliarde Nutzern größte soziale Netzwerk hat seinen Scheitelpunkt bereits überschritten und könnte schon 2015 Geschichte sein. Ein Facebook-Mitarbeiter, vielleicht in Sorge um seinen Job, hat sich allerdings den Spaß gemacht, das Modell auch mal auf andere Bereiche anzuwenden und festgestellt, gemessen an den Google-Trends hat Princeton sein Zenit ebenfalls überschritten. Etwa 2021 wird es dort diesem Mitarbeiter zufolge keine Studenten mehr geben. Und noch schlimmer, etwa 2060 wird uns außerdem die Luft ausgehen, zumindest wenn man die Google-Suchanfragen als Maßstab nimmt.
Aber Breitband wird es dann auch immer geben.
Natürlich.
Hoffe ich. Vielen Dank, Jule Eickmann. Alle Links auf breitband.deutschlandradio.de. Und wir halten fest, wir sind das wahrscheinlich einzige deutsche Radiomedienmagazin, in der Name Markus Lanz nicht gefallen ist. Was nicht heißt, dass wir das Thema nicht im Blick haben.
Bis jetzt zumindest. Bis jetzt. Ich bin auf jeden Fall von tiefer Dankbarkeit erfüllt und möchte auf die nächste Musik verweisen, die aus Norwegen kommt. New Jazz ist das, kommt von Jagger Jazzes. Der Track heißt Dance Drama und ist ebenfalls auf der kostenlos runterladbaren Label-Compilation von Ninja Tunes zu finden. Und den Link gibt es ebenfalls auf breitband.deutschlandradio.de.
Breitband Besprechung.
Das Ende des Internets ist nahe. Zumindest für manche Leute. Zumindest seit den Enthüllungen über die Arbeitsweise der NSA. Zumindest in unserer deutschen oder eurozentristischen Sichtweise. Was Visionäre wie Bruce Sterling davon halten, haben wir heute schon gehört. Der hat vor allem Engagement für und im Netz gefordert.
Ja, und in ärmeren Gegenden der Welt, da passiert das. Die unendlichen Möglichkeiten des Netzes werden ausgenutzt, um das Leben zu verbessern. In Brasilien beispielsweise ergibt sich gerade für Menschen mit sehr geringem Einkommen erstmals die Möglichkeit zur Teilhabe an einem einem globalen Internet, dessen wir mittlerweile vielleicht schon ein bisschen überdrüssig zu sein scheinen. Den digitalen Wandel vor Ort haben zwei Berliner Journalistinnen in ihrem Blog Buzzing Cities Net dokumentiert und Matthias Finger hat sie kennengelernt.
Enge Gässchen zwischen selbstgebauten Ziegelhäusern. Kinder spielen Fußball auf einem klitzekleinen Platz. Die Favela Rossinha wuchert einen steilen Berghang hinauf, gleich hinter den schicken Stränden Copacabana und Ipanema. Sie gilt als größte Armensiedlung Lateinamerikas. Doch Rossinha sieht aus wie ein bunter, quirliger Ort, auf den Bildern der Seite buzzingcities.net.
Ich glaube, viele Menschen haben eine falsche Vorstellung von Favelas. Und es ist traurig, dass sie alles glauben, was die Massenmedien sagen. Ich will von meiner Perspektive berichten, so wie das Leben hier wirklich ist.
In einem Video flätzt Blogger Zezinho bequem auf seinem ungemachten Bett. Rossinha ist für ihn mehr als Drogenkrieg und Armut. Doch auf Google Maps dürfen Favelas nicht mehr Favelas heißen. Auf Wunsch der Stadtverwaltung, um Touristen nicht zu verprellen. Sozialpolitik per Mausklick. 1000 Armenviertel gibt es in Rio. Sie existieren nur als strukturlose gelbe Kleckse im Netz, weil es kaum geteerte Straßen gibt.
Das meiste ist quasi ein Geflecht an kleinen labyrinthischen Gängen, die nicht größer sind, als dass zwei Menschen irgendwie durchpassen. Und die sind natürlich nicht kartiert. Da kann man auch nicht mit einem Google-Wagen mit einer Kamera irgendwie durchfahren durch diese Gassen, um das irgendwie aufzunehmen.
Sonja Peter-Randl und Julia Jaroszewski verbringen jedes Jahr mehrere Monate in Favelas. Zu Deutsch Elendsvierteln. Die Einwohner erstellen mittlerweile selber Online-Stadtpläne. Mit Handys und Digitalkameras vermessen sie ihre Favelas kollaborativ. Wiki-Reporterin Raffaela markiert Restaurants, Läden und Internetcafés.
Ich entdecke vieles und das gebe ich an die Leute außerhalb der Favelas weiter. Ich möchte zeigen, dass es nicht nur Gewalt gibt, sondern auch Schönes. Man würde es nicht denken, aber es gibt hier noch viel aufzunehmen. Es fehlen noch viele Kirchen und Plätze und unzählige Straßen.
Die ehemals unzugänglichen gesetzlosen Siedlungen liefern mittlerweile digitale Beweise ihrer eigenen Existenz. In Rossinha beispielsweise leben 250.000 Menschen, eine Stadt in der Stadt, geschaffen von ihren eigenen Bewohnern. Jeder Zweite hat hier Zugang zum Internet, meist übers Handy.
Es ist nicht so wie bei uns, wo du für einen Monat dir ein Paket kaufen musst, sondern die bieten Tagespakete an. Da kann man für 50 Centavos, das sind so knapp 15 Cent ungefähr, mit jedem Mobiltelefon ins Internet gehen. Es gibt sogar Anbieter, die Facebook, Twitter umsonst anbieten. Das heißt, also das ist der Weg, wie die meisten Favela-Bewohner online gehen.
Oft fällt der Strom aus. Genervte User setzen die Energieversorger sofort unter Druck. Mit ihren Smartphones erzeugen sie einen Mini-Shitstorm. Die Infrastruktur ändert das nicht, aber so bekommen auch Außenstehende mit, was in den Favelas abgeht. In den Favelas wird digitaler Widerstand erprobt. Gegen die Olympischen Spiele und die Fußball-WM. Weil die Sportmilliarden nicht dorthin fließen, wo sie gebraucht werden. In Bildung und Gesundheit.
Die große Kritik ist, dass das Geld für die Ausländer, für die Touristen investiert wird. Für Parkplätze, für Zugangsstraßen zu den Stadien etc. Aber dass eben die Häuser und die Abwasser-, Kanalisationsgeschichten etc., dass die alle nicht finanziert werden und dass davon die Bevölkerung eigentlich überhaupt nicht mehr profitiert.
Digitaler Wandel macht die Partizipation der Favelados möglich. Bisher wurden sie bei der politischen Willensbildung weitgehend ignoriert. Die armen Viertel galten lange als Schandflecken, das Leben hier als Makel. Digitalisierung tut gut, meint Blogger Cezinho.
Ich glaube, für die Einwohner von Favelas öffnet es eine vollkommen neue Welt. Ich habe jetzt Freunde überall. Dieser Afrikaner schreibt mir immer, wie geht es in deiner Favela? Ich lebe auch in einer Favela, allerdings in Kenia.
2017 sollen 80% der Weltbevölkerung im Netz sein. Das sind mehr als diejenigen, die Zugang zu frischem Trinkwasser haben. Der Einbau von Wasserrohren ist zu teuer, wie das Verlegen von Breitbandkabeln. Deshalb surft die Welt mobil.
Damit haben sie die Möglichkeit, zum ersten Mal tatsächlich zu zeigen, wir sind ein Teil der Gesellschaft, weil die großen Medien das früher eigentlich immer eher an den Rand gedrängt haben, was auch ein Vorwurf war, dass O Globo, das größte Medienunternehmen in Brasilien, die Favela-Bewohner eher negativ dargestellt hat. Aber zum ersten Mal haben sie halt die Chance, sich zu präsentieren und die großen Medien greifen das auch auf und verändern so langsam das Bild der Favelas auch.
Der ruckartige Trippeltanz Passinho ist aus den Favelas in die Welt gelangt, über YouTube. Und die Einwohner bloggen über alles, was in ihrer Stadt passiert. Über Fußball natürlich, über den aberwitzigen Kampf der Polizei gegen die Drogenbanden und über das penetrante Hochwasser nach jedem Regen. Es gibt zwar keine ordentliche Kanalisation, aber das Internet funktioniert. Zum Glück.
Matthias Finger über die Auswirkungen des Internets in den Favelas. Und wenn Sie in diese Welt tiefer eintauchen wollen, alle passenden Links dazu gibt es auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Breitband Netzkultur.
Eines Tages, Baby, werden wir alt sein. Oh Baby, werden wir alt sein und an all die Geschichten denken, die wir hätten erzählen können. Und die Geschichten, die wir dann stattdessen erzählen, werden traurige Konjunktive sein, wie einmal bin ich fast einen Marathon gelaufen und hätte fast die Buddenbrooks gelesen und einmal wäre ich beinahe, bis die Wolken wieder lila waren, noch wach gewesen und fast hätten wir uns mal demaskiert und gesehen, wir sind die gleichen und dann hätten wir uns fast gesagt, wie viel wir uns bedeuten.
Ja, so klingt die Grundlage für einen unglaublichen Netzhype und für Aufruhr in der vergangenen Woche. 4 Millionen Mal wurde der Mitschnitt eines Poetry Slam Auftritts der 21-jährigen Julia Engelmann, die wir gerade gehört haben, angeklickt, indem sie den Text des bekannten Songs One Day / Reckoning Song des israelischen Sängers Asaf Avidan umgedeutet hat. Neben den Klicks und rund um Postings in den sozialen Netzwerken aber rief das Video, das immerhin schon über ein halbes Jahr alt ist, auch jede Menge Ärger hervor. Richtige Battles gab es zwischen Befürwortern und Verächtern dieser klitzekleinen Poetry-Slam-Einlage und so natürlich auch bei uns. Mein Kollege Markus Richter bekam sich prompt in der vergangenen Breitbandsitzung mit der Redakteurin dieser Sendung, Christine Watti,
hallo,
in die Haare. Und die zwei stritten so exemplarisch für das gesamte Netztheater, dass wir Christine eingeladen haben ins Studio. Ich passe auf, dass sich die beiden nichts tun, körperlich, ringfrei. Also zunächst an Christine, warum geht das Video nicht?
Wir sind ja angeschnallt an die Kopfhörer. Zum Glück, kann ich da nur sagen. Also ich gebe zu, was ich jetzt so sage, könnte fast in so einen Generationendiskurs ausarten und auch ein Diskurs über so eine grundsätzliche Lebenshaltung noch dazu. Aber tatsächlich komme ich schwer klar mit der Haltung dieses Textes. Ich habe angefangen, mich aufzuregen, als ich festgestellt habe, ich bin umringt von Menschen und das egal welchen Alters, die so abfahren auf pseudo-tiefschürfende Lebensfragen, die Sätze in ihren Postings zitieren, wie zum Beispiel auch eben von Julia Engelmann so getextet, das mache ich später, ist die Baseline meines Alltags. Und während ich das zitiere, komme ich mir natürlich auch schlecht vor, denn es ist ein sehr junges, sehr freundliches Mädchen. Aber diese Lamoyanz des Beitrages irritiert mich, lässt mich ratlos zurück, weil ich denke, warum identifizieren sich denn alle damit? Warum denken alle, ja, das stimmt, ich mache viel zu wenig, als einfach mal mehr zu machen in der Zeit, statt zu klicken.
Und an diesem Punkt, an dieser Kritik sieht man schon sehr schnell, wie sich diese Kritik selbst entblößt, weil sie eigentlich gar nicht um das Video geht. Eigentlich geht sie darum, was Leute davon halten, dass andere Leute dieses Video teilen. Aber um zum Video selber zu kommen, das ist ganz einfach ein möglicherweise einfach gestricktes, aber nettes Arschtritt-Gedicht, wo sich Leute einfach mal dazu aufrufen, mal wieder etwas mehr zu machen. Verknüpft mit, ich zitiere möglichst viele Popsongs, was man auch erstmal hinkriegen muss, ist es einfach ein netter Poetry-Slam-Vortrag. Ich will nicht sagen, es ist die literarische Weltrevolution, aber es ist durchaus ein Beitrag, den man sich mal anhören kann.
Okay, das ist jetzt noch einigermaßen geschmäcklerisch, was ihr hier sagt, ja, ob man sich jetzt wiederfindet in dem Video oder nicht. Okay, aber warum jetzt die Aufregung?
Also für mich hat das damit was zu tun, dass es manchmal erstaunlich ist, wie man in eine solche Welle gerät, damit nichts zu tun hat und überall die Wogen so zusammenschlagen. Das typische Netzphänomen natürlich. Da wird dann gepostet, was das Zeug hält und dann unterschrieben mit den Worten genau, Ausrufezeichen oder schön oder richtig oder das folgende Video ist voll auf den Punkt. So habe ich das zumindest in meiner Timeline gefunden. Und es geht halt vor allem nur noch darum, Teil dieser kurzfristig entstandenen Netzbewegung zu sein. Das mögen wir ja eigentlich, dieses Phänomen. Aber da nervt es leider. Und es ist ja in den diversen Zirkeln auch klar, dass man nicht dieses Video teilt, um zu sagen, guck mal, ich habe da was Tolles gefunden, schau dir das mal an, sondern dass man einfach dabei sein möchte. Und das ist das, was mich nervt. Also egal, ob Hamsterärschchen oder ein toller neuer Trick, wie man Eier trennt oder eben dieser Poetry-Slam-Auftritt, die Dinge werden hochgespült, für unheimlich wichtig gehalten und sie verschwinden dann und sie nehmen den Raum weg für was Konkretes.
treten wir nochmal einen Schritt zurück und was sehen wir? Wir sehen, dass Menschen etwas Spaß haben, dass Menschen sich an etwas erfreuen, dass Menschen sich für einen kurzen Moment gut fühlen. Und dann gibt es die, und damit sind wir wie am Anfang der Sendung bei Bruce Sterling, Deutschen, die einfach keinen Spaß haben wollen.
Ich kann Spaß haben.
Es ist schlimm, wenn man sich an so etwas freut. Es ist schlimm, wenn es noch jemand teilt, weil er sich auch freut, obwohl es schon jemand geteilt hat. Und das ist eine Art von Gehässigkeit und gewollter Arroganz, die ich nicht nachvollziehen kann.
Also das, was ihr beide sagt, findet sich ja im Netz in jeder Menge. Also es gibt Befürworter für jeden von euch, für jede Seite von euch beiden sozusagen. Gibt es denn auch noch Stimmen, die darüber hinausgehen, die das vielleicht auf eine Metaebene heben oder noch ein bisschen?
Also erstmal erstmal meine Stimme. Ich möchte mal sagen, ich bin ein sehr, sehr lustiger Mensch. Ich habe sehr viel Spaß
das
in
stimmt.
meinem Leben.
Da hatte Christine
auch
recht.
Ja. Auch wenn ich dieses Video nicht mag, okay, das zu mir. Aber man hat natürlich diesen Text auch fies zerrissen. Das stimmt schon, so postpubertär hat man alles genannt. Das ist natürlich Quatsch auf dieser Ebene, sich darauf einzuschießen. Es gibt auch einen Blogartikel, ich weiß nicht genau, wie man diesen Blog ausspricht, Why Me womöglich. Und da steht zum Beispiel, diese Frau hält nur demjenigen einen Spiegel vor, der sich in den letzten 10 Jahren dämlich debil durch die deutsche Medienlandschaft durchgeschlängelt hat. Denn dem bis heute nicht ein einziges Mal aufgefallen ist, dass die Neon-Jugendmagazin das Thema von Engelmann jede zweite Woche als Aufmacher bringt. Das ist schon ein bisschen fies, ist für mich auch gar nicht der Punkt. Ich will nicht Julia Engelmann herabwürdigen. Ich mag die Haltung nicht, ich mag den Hype nicht und nicht den Teil, der dann auf einmal befand, oh, das ist übrigens Poetry Slam. Auch das können wir an dieser Stelle nochmal in die Welt streuen.
Das ist eine Kritik aus einem literarischen Elfenbeinturm von Leuten, die einfach schon alles gesehen haben. Und das ist ja schon so alt. Und gerade diese Laura Nunziante, die diesen Blogartikel geschrieben hat, die sagt ja in diesem Artikel, möglicherweise wird eine neue Autorin nicht das Licht der Welt erblicken, weil sie sich schämt, dass Poesie so etwas sein kann. Möglicherweise wird eine neue Autorin nicht das Licht der Welt erblicken, weil so jemand wie Laura Nunziante darüber schreibt auf eine Art und Weise, die persönlich verächtlich und gehässig ist, wie ich zumindest finde. Das wirkliche Problem Literaturbetrieb ist etwas ganz anderes. Florian Kessler hat in der Zeit gerade einen Artikel geschrieben. Lassen Sie mich durch, ich bin Arztsohn. Und da lernt man, was wirklich fehlt in der deutschen Literatur, nämlich, dass auch andere Leute Autoren werden dürfen, außer Professorensöhnchen.
Vielen Dank. Die Zeit ist um. Wir haben ja die Uhr hier gestellt.
Das waren jetzt drei Runden. Ich wollte 8. Nee.
Du kannst doch schon mal. Gar nicht mehr.
Ich wollte noch sagen, ich habe mir das ja auch angeguckt, das Video. Ne? Und ich fand, das war ein totaler Fake. Habt ihr die Ironie nicht gehört? Das war doch nur ein Spaß.
Jetzt kommt die Vera mit Ironie. Das ist mir viel zu hochkulturell. Ich kann nur 1:1.
Das ist das einzige Empörungspotenzial, was bei mir entstanden ist, dass ich es einfach nur schräg fand.
Ja, ich glaube auch, man muss sich darüber nicht aufregen. Es ist einfach nur ein kleines, schönes Video. Da gibt es gar keinen Grund für eine Revolution.
Jetzt keine Gegenrede mehr. Wir sind am Ende, Markus, dieser Sendung. Ja. Bitte. Das war Breitband vom 25. Januar 2014. Wir verabschieden uns nämlich jetzt und übergeben gleich an die Nachrichten. Und danach gibt es eine weitere Station der Deutschlandrundfahrt. Die macht heute Halt auf dem Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg.
Alle hoffnungsvollen Links zu dieser Sendung finden Sie auf breitband.deutschlandradiokultur.de, wo Sie auch unseren letzten musikalischen Ausblick in die Zukunft finden. Der amerikanische Rapper Sol Khan arbeitet derzeit an seinem Album, das er aber später im Jahr verschenken möchte. Eine erste Vorspeise gibt es schon jetzt und zeigt, wie das fertige musikalische Mal schmecken wird. Supreme Righteous bringt uns schön geföhnte Soul-Samples, crispe Beats und dazu einen knusprigen Rap-Text. Guten Appetit wünschen Markus Richter und
Vera Lenz.
Tschüss. Tschüss.
Can I get an ear from you? Nah, fuck it, just a bucket for a tear or two. How could I be spiritual when I ain't stuck in here with you? You ain't got the answer, son, I'm looking for a Kira's room. I drink a beer with you and kinda play the what's real. Taking me for granted, well, I guess it's how the sun feel. The baseline, the rhythm on my space-time continuum. I don't stop for nothing like Keanu with the bus wheel. Give me that word of mouth, time to tell a few friends. I'm Mr. Ermintrout, tying up my loose ends. You lack the minerals and vitamins and gluten. Thank you, throwing Bishop off the roof, that's a juice cleanse. See to the desperate, it's effortless to sell a dream. So short and make it drop like my self-esteem. These other dudes are just overly developed memes. They're sock puppets, son, I'll tell you what the hell I mean. Elohim.
So please give me that flame, just a flick of a light, and I'ma give you the same. I'ma get this shit right. This might be the one, it's still dope if it ain't. And my time hasn't come, but I hope that it waits. So please give me that flame, just a flick of a light, and I'ma give you the same. I'ma get this shit right. This might be the one, it's still dope if it ain't. And my time hasn't come, but I hope that it waits. You wanna get turned up? Well, I'm getting burnt out. So open your purse up. We go into church now. Ain't nothing to purchase to make you feel worthwhile. I come with a purpose. Got game like it's earthbound. It's not what you think like. She pulling the skirt down. Homie, this that feeling in your gut before the aliens burst out. The book of Genesis can mess with my sperm count. And fucking with my Mona Lisa's nothing to smirk about. My rhyme style's way more fly than my lifestyle. But neither one can shine as bright as my wife's smile. We're bringing home to bacon is your single motivation. It's like you gotta starve to keep this shit highbrow. The only man is skinny dipping the sarlacc with hardly a part scratched. I'm trying to get around like Willie Nelson's guitar straps. So hand me my contract. I signed it in cognac.